Ja, auch von mir einen schönen Sonntagmorgen. Und ich bin nicht zum ersten Mal hier, das stimmt. Ich habe mal nachgesehen, ich war 2020 und 2021 schon mal da. Und ich muss sagen, ich fahre eigentlich schon gerne hier rüber zu euch. Warum eigentlich? Es wird schon erwähnt, wir haben so schönes Wetter. Und ich fahre sehr gerne Motorrad. Und die Strecke hier rüber, die ist wirklich schön. Aber ich denke mir immer so, wie schön das ist, dass wir sonntags morgens als Christen wissen, wir brauchen uns über unsere Hobbys oder über andere Dinge gar keine Gedanken machen, weil wir uns mit etwas viel Schönerem beschäftigen können, nämlich mit dem Wort Gottes. Und das wollen wir auch heute Morgen tun. Ich sage nochmal zwei Sätze kurz zu mir. Mein Name ist Ruben Vogel, bin verheiratet mit meiner Frau Annalena. Wir haben mittlerweile zwei Töchter, die Emma, die ist dreieinhalb, ja, und die Efi, die ist jetzt 7, 8 Monate alt. Wir sind beide Mitarbeiter im Bibelcenter. Ich habe so die technische Leitung, mache aber viel Organisatorisches und ja, bin so in ganz vielen Planungsteams mit drin. Bin aber eben auch auf Veranstaltungen in ganz Deutschland mit unserem Infostand auch unterwegs oder eben auch hier bei euch heute Morgen zum Gottesdienst. Und ich freue mich auf den Text, aber ich würde gerne vorher noch mal einmal kurz mit uns beten, können dazu sitzen bleiben. Herr, danke für diesen Morgen, den du uns schenkst. Danke für die Sonne, die wir genießen dürfen. Und ja, du siehst, wo wir vielleicht im Kopf schon ja, den Nachmittag planen, was wir machen, wo wir vielleicht Fahrrad fahren oder was auch immer wir vorhaben, wo wir vielleicht gedanklich auch schon in der neuen Woche sind, was vielleicht vor uns liegt, was anliegt oder was wir noch mitschleppen aus der letzten Woche. Möchte ich bitten, nimm das jetzt weg, nimm das wirklich aus unseren Köpfen und ja, schenk du, dass wir ja, offene Ohren haben zum Hören und offene Herzen, was du uns heute Morgen nicht durch mich, sondern was du uns durch dein Wort heute Morgen sagen musst. Amen. Ja, eine Notlage kennt ja jeder. Mein Thema heute Morgen, Havariemanagement. Hat das schon mal jemand gehört? Ich bin auch vor längerer Zeit auf diesen Begriff gestoßen. Und zwar hatten wir bei uns an der Bibelschule auf dem Hof, der so schön gepflastert ist, so einen mittelgroßen Ölunfall. Und da musste ich mich damit befassen, wie bekommt man sowas weg. Und bei uns ist das ein Riesentheater, weil bei uns noch so eine Talsperre da in der Nähe ist. Und dann werden die gleich ganz hellhörig, wenn man von Ölunfall spricht. Und ich bin auf eine Firma gestoßen, die sich damit auskennt, sowas zu beseitigen. Und die Firma heißt Lobbe. Der ein oder andere kennt den Namen vielleicht oder hat den schon mal irgendwo gelesen. Es ist bei uns so in der Gegend, ich weiß gar nicht, ob das auch bis hier rüber so ist, so einer der größten Entsorgungsunternehmen. Und hier bin ich eben auf diesen Reiter Havariemanagement gestoßen. Und da, die haben das Spezialgebiet Ölunfälle, Ölbeseitigung. Und mir war das in dem Zusammenhang damit eigentlich unbekannt, weil wenn man das Wort kennt, dann eigentlich eher so aus dem Bereich Schifffahrt. Ja, und Schifffahrt, Havarie, heißt, dass entweder ein Schiff auf Grund gelaufen ist oder irgendein großer Schiffsunfall durch Brand, Explosion oder schweren Seegang passiert ist, wo die Güter beschädigt wurden. So habe ich mich da gelesen. Und ein Beispiel, an was sich vielleicht die meisten noch erinnern, 2021, die Ever Given, dieses riesige Containerschiff, was da im Suezkanal so ein bisschen vom Kurs abgekommen ist und da 6 Tage lang festgesteckt hat. Und was hat diese Notlage für eine Krise ausgelöst? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, egal wo man angerufen hat, irgendwas brauchte man bei irgendeiner Firma. Ja, Lieferzeit, 8, 12 Wochen, Monate, wissen wir nicht, steckt alles im Suezkanal. Und es war ein Schaden in Milliardenhöhe und hat weltweit eigentlich den Handel erschüttert. Und das alles wegen so einem kleinen Schiff, was nicht so ganz richtig durch den Kanal gefahren ist. Inzwischen ist dieser Begriff Havarie aber längst nicht mehr nur in der Schifffahrt zu finden, sondern auch allgemein so im Sprachgebrauch. Bei Versicherungen habe ich jetzt gehört, gelesen, so bei Unfällen mit sehr hohem Schadensausmaß wird dieser Begriff verwendet. Umweltkatastrophen, Industrieanlagen, Kernkraftwerke und so weiter. Und im Falle einer solchen Notlage ist eben gutes Management gefragt. Ja, zum Beispiel Lobbe rund um die Uhr in Bereitschaft. Die Hinleitung zum Thema war eigentlich schon perfekt, weil genau das ist so in dem Text eigentlich drin, weil Notlagen begegnen uns doch eigentlich am laufenden Band. Ja, wenn wir ein bisschen zurückspulen, Corona, Hochwasser, Ukraine-Krieg, Teuerung in allen Bereichen, Energienotstand, kaum befahrene Autobahnen wegen unzählbaren Brückenschäden. Ja, können wir noch lange so weitermachen, hat vielleicht jeder gerade noch so ein paar andere Sachen vor Augen. Und eine schon sehr lang anhaltende Notlage ist doch die Nahostkrise. Ja, Israel ist da mittendrin, jetzt gerade mehr denn je. Was da gerade in Israel los ist, seit letzten Jahr, 7. Oktober, das ist mehr als nur eine Notlage. Ja, was da seit diesem grausamen Massaker passiert und was diese Menschen dort auf beiden Seiten durchmachen müssen, ist unbeschreiblich. Und wie viel mehr ist da gerade gutes Management und vor allem Weisheit in allen Entscheidungen gefragt? Notlagen sind ja nichts Neues für uns Menschen. Ja, seit dem Garten Eden wissen wir, was alles eine Notlage ist und wissen, warum wir uns in Notlagen befinden. Und wir haben uns an der Bibelschule in der letzten Zeit mit so einem kleinen Buch beschäftigt. Das war wirklich spannend. Das war so eine Sammlung von Alltagssprüchen, aber betrachtet aus biblischer Sicht. Und ich war an dem einen Morgen dran und hatte eben genau diesen Spruch, die fetten Jahre sind vorbei. Und das Thema hat mich so angesprochen, weil das doch gerade genauso in diese Zeit reinspricht. Und dieser Spruch hat eben seinen Ursprung, wir haben es eben gelesen, in der Geschichte von Josef. Josef war in dieser damaligen Zeit so ein richtiger Havarie-Manager. Und anhand von seiner Lebensgeschichte können wir viel lernen mit dem Umgang mit Notlagen und Krisen. Bringen uns Notlagen und Krisen dazu, erstmal einen Schritt zurückzugehen, erstmal gucken, wie es so ist, oder gehen wir drauf zu, packen das an und machen damit einen Schritt nach vorne. Josef ist ja jetzt auch nicht einfach so in diese Notlage reingestolpert und hat von nichts gewusst. Er kannte die Anzeichen und was auf das Land zukommt. Und im Text in 1. Mose 41, Vers 53 und 54, gleich am Anfang, da steht, als nun die 7 Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, brachen die 7 Hungersjahre an, wie Josef es vorausgesagt hatte. Er wusste, es kommen fette Jahre, eine Zeit von Überfluss. Und er wusste auch, dass darauf eine Zeit der Not, eben der Hungersnot, folgt. Und in diesem kleinen Textabschnitt können wir erkennen, dass Josef eine Vorschau von Gott bekommen hat auf die nächsten 14 Jahre. Er wusste, was in den nächsten 14 Jahren passieren wird. Und als ich das so ausgearbeitet habe, dachte ich so, stell dir mal vor, wir wüssten vielleicht die Vorschau von morgen, von einem Monat oder nur von einem Jahr. Das ist auf der einen Seite, wenn man so mit diesen Gedanken spielt, ist das total cool. Und auf der anderen Seite müsste einem das Angst machen. Und trotzdem wären wir Menschen wahrscheinlich so, dass wir erstmal anfangen, Lotto zu spielen. Josef deutete also mit Gottes Hilfe diesen Traum von Pharao und er wusste genau, was auf sie zukommt. Und Gott lässt eben solche Notlagen auch zu, damit wir daran lernen können und daran wachsen können. Am Beispiel von Josef sehen wir auch, wie Gott diese Situation vorbereitet hat. Ja, Josef ist ja nicht zufällig durch Ägypten durchgefahren mit seiner Kutsche oder war auf einem Urlaubstrip, ja, kurz ein bisschen schnorcheln in Ägypten und zwischendurch kann ich ja noch ein paar Träume deuten, um mir das Kleingeld dafür zu verdienen. Ja, so war es nicht. Gott hat das gesehen und er hat die ganze Situation vorbereitet. Mein erster Punkt heute Morgen ist Notlage, Vorsicht. Ja, erstens Notlage, Vorsicht. Schauen wir uns zuerst nochmal den Vater an von Josef, Jakob. Wie geht Jakob mit dieser Notlage um? In Kapitel 42, direkt im ersten Vers, Jakob sah, dass es in Ägypten Korn gab. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Korn war damals ungefähr so wie heute Rohöl. Ja, das ist von immenser Bedeutung gewesen. Ja, ich weiß, jedes Beispiel hinkt irgendwo. Von Rohöl werden wir heute auch nicht satt. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ohne Öl läuft eigentlich in unserer heutigen Wirtschaft und in der Industrie eigentlich sehr wenig bis gar nichts. Und damals war es das Korn. Ohne Korn kommt es zur Armut. Armut führt zu Stillstand. Stillstand führt in die Not. Ja, und diese Not führte dann früher oder später zum Tod. Ja, das ist so eine Abwärtsspirale, aus der man eigentlich nur ganz schwierig einen Ausstieg findet. Und Jakob steht da und sagt, hallo, Jungs, wir haben echt eine Notsituation und das Einzige, was ihr macht, steht da und guckt einander an, wie die Ölgötzen, und guckt auf euch selbst und was wir nicht haben. Ja, ich stelle mir vor, dass Jakob das schon sehr aufgebracht hat. Ja, das steht hier zwar nicht so. Sie stehen da, schauen einander an, keiner hat eine Idee, keiner weiß, was sie machen sollen. Und das ist so eine Form von Selbstmitleid, habe ich gedacht. Ja, so auf seine eigenen Schuhe gucken und in diese Spirale von Selbstmitleid reinzukommen, das ist gefährlich. Und da ist Vorsicht geboten. Und weil diese Hungersnot, die war da, die ist da. Aber das bringt nichts, wenn ich auf meinen leeren Teller gucke und sage, jo, da ist nichts. Ja, das bringt nichts. Körperliche Hungersnot ist für uns heute hier noch nicht die größte Not. Aber wie sieht das mit unserer geistlichen Hungersnot aus? Dieser Hunger, der ist auch da. Und wir merken das auf unseren Infoständen, wo wir unterwegs sind. Wenn wir erklären, dass bei uns einzig und allein die Bibel zählt, und dann sagen die, ja, das haben andere auch, und dann sagen wir, ja, okay. Bei uns an der Schule ist aber die Bibel die einzige Pflichtlektüre. Und dann gucken die mich immer mit ganz großen Augen an. Wie geht das denn? Und ich sage, ja, es kommt auf die Bibel an. Es kommt darauf an, was hier drin steht. Und das bewegt viele, weil das eben an vielen anderen Stellen vernachlässigt wird. Viele bauen sich dann so ihr eigenes Evangelium zusammen und ziehen da alles Mögliche raus, was sie so brauchen. Und dann rühren die das so zusammen. Und dann haben die so ihren Wohlfühl-Work-Life-Balance-Cocktail aus der Bibel. Wie sieht das bei mir oft aus? Wie sieht das bei dir aus? Haben wir nicht auch ganz persönliche, geistliche Hungersnöte? Leben wir im Mangel oder leben wir im Überfluss? Wir können mal in Offenbarung reinschauen. Offenbarung Kapitel 3, da bringt es ein Vers so ziemlich genau auf den Punkt. Offenbarung 3, Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ja, das seht ihr, das Schreiben an die Gemeinde von Laodicea, aber es geht hier um diesen geistlichen Zustand. Und das können wir doch eins zu eins übertragen auf unser Leben, auf unser Glaubensleben. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Was sagt uns das also? Der erste Schritt aus der Notlage heraus ist erstmal zu erkennen, dass ich mich in einer Notlage befinde. Ja, wenn wir nicht erkennen, dass wir uns in einer geistlichen Notlage befinden, sondern unseren schönen Wohlfühlcocktail weiterhin schlürfen und denken, es ist alles in Ordnung, dann erkennen wir das vielleicht nicht. Und wir gehen in eine falsche Richtung und gehen in diese Richtung, in die falsche Richtung eigentlich immer weiter. Und da ist Vorsicht angesagt. Und es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, dass alles von selbst wieder in Ordnung kommt. Ja, meine Tochter, die ist mittlerweile, die hat, ich weiß auch nicht, wo sie es her hat, die sagt dann, ich weiß gar nicht mehr, was war, meine Frau hatte, glaube ich, Kopfschmerzen, saß so ein bisschen auf der Couch, hatte so die Miene verzogen, sie sagt, Mama, Kopf hoch, wird schon. Ich sage, wo lernt die sowas? Im Kindergarten? Ich weiß es nicht. Aber es, das war so dieses kindliche Denken, Kopf hoch, wird schon, Mama. So ist das aber nicht, wenn wir uns in einer geistlichen Notlage befinden. Also Kopfschmerzen, die gehen vielleicht wieder weg. Aber wenn wir geistlich in eine falsche Richtung unterwegs sind, das geht nicht von alleine wieder weg. Wir suchen in der Notlage oft selbst nach schnellen Lösungen und meinen, dass wir die Lösungen ja längst schon kennen. Und meistens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meistens sind ja sowieso die anderen schuld an meinem Problem. Ja, also ich kenne das so ein bisschen von mir. Kommt da gelegentlich mal vor, dass man so Gedanken hat. Ist aber falsch. Ja, wir müssen vorsichtig damit sein, unsere Nöte auf andere abzuwälzen und auf andere zu schieben. Sich zu fragen, bin ich vielleicht selbst auch ein bisschen schuld daran, wie das jetzt gelaufen ist? Das ist so eine Frage, die man sich, ich mir eigentlich nicht so gerne stelle. Weil meistens ist die Antwort darauf, zum Streiten gehören immer zwei. Wenn es jetzt was Zwischenmenschliches ist. Ja, manchmal fragen wir uns die Frage auch lieber gar nicht, weil wir uns damit überhaupt gar nicht beschäftigen wollen, weil wir viel besser damit leben können, wenn man sagt, der ist schuld und solange der nicht zu mir kommt, mache ich gar nichts. Wir verlieren den Blick aber auf das Wesentliche dabei, und zwar auf ihn, auf Jesus. Ja, diese Hungersnot damals, die hat Probleme aufgedeckt, auch in der Familie von Jakob. Ja, es war so diese angebliche Musterfamilie. Die hatten auch Notlagen. Äußerlich, klar, Hunger, aber auch innerlich. Und in Notlagen kann Gott uns manchmal sehr deutlich aufzeigen, was bei uns, bei mir, was bei dir falsch läuft. In Jakobs Familie waren das Punkte wie Neid und Eifersucht. Ja, schon am Anfang dieser Geschichte mit Josef, 1. Mose 37, ja, wo die Brüder das Gewand, diesen feinen Anzug von Josef gesehen haben und sie haben getobt, sie waren am Kochen. Wie steht es hier in 1. Mose? Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. So steht es hier. Eifersucht und Neid und sowas kann sogar in Mord enden. Ja, die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte von Josef, ja, zack, rein in den Brunnen und damit war er eigentlich zum Tod verurteilt. Gott kann uns Auswege aus Notsituationen zeigen. Aber dafür ist es wichtig, dass wir den Blick auch von uns weg auf ihn da oben wenden. Dieser Blick auf uns, der lähmt uns und der schränkt uns ein. Und deswegen Vorsicht. Der Blick auf Gott gibt uns die richtige Perspektive und der ermutigt uns zu handeln. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Zweitens, Havarie, Zeit zu handeln. Ja, Zeit zu handeln. Das Schlimmste, was man in einer Notsituation tun kann, ist was? Nichts. Das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts. So habe ich das vor ein, zwei Monaten noch auf unserem Auffrischungskurs für unseren Ersthelferlehrgang gehört. Das Schlimmste, was man machen kann, ist nichts. Ja, so gelähmt wie das Häschen vor der Schlange. Ich mache besser nichts, dann mache ich auch nichts falsch. Das ist ein Trugschluss. Dieses Vertrauen auf Gott, das setzt uns in Bewegung. Und wir schauen nochmal rein in 1. Mose 42, wie damals Bewegung in diese Situation reinkam. 1. Mose 42, Vers 2. Siehe, ich höre, dass es in Ägypten Korn gibt. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Das sagt Jakob hier zu seinen Söhnen. Und ich dachte so beim Lesen, Jakob hörte davon, dass es in Ägypten Korn gab. Jetzt habe ich kurz gedacht, heute ist das ja klar, Handy auf, irgendwo liest du das, fertig. Gab es ja damals nicht. Für mich ist schon eine Zeit ohne Smartphone unvorstellbar, in meiner Generation. Damals gab es das nicht, da gab es kein WhatsApp, keine Nachrichten, kein Internet. Trotzdem ist diese Nachricht, dass es dort Korn gibt, durchgedrungen bis nach Kanaan. Und er hat davon gehört, das heißt, er hat wahrscheinlich auch mit anderen schon darüber gesprochen, weil wo soll er sonst herhaben? Jetzt versetzt euch in die Lage von Jakob, der sich Hilfe von Ägypten erhofft. Ja, Israel und Ägypten waren eigentlich nicht so gut aufeinander zu sprechen, auch damals nicht, und sie wollen genau dorthin, um Getreide zu kaufen. Und überhaupt gab es ja auch nur einen einzigen Grund, warum das überhaupt funktioniert, warum sie sich überhaupt auf den Weg nach Ägypten machen konnten, und zwar wegen dieses Erntemanagement von ihrem Bruder, von Josef. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei uns? Wo suchen wir nach Hilfe? Und wirkliche Hilfe, und das wissen wir, kommt nur von Gott. Wir sollten unsere Blicke auf diesen großen Kornspeicher Gottes richten. Ja, er weiß, mit jeder Situation und jeder Notlage umzugehen. Und er weiß das auch zu jeder Zeit und in jeder Lebenslage. Ja, wir haben es eben gesehen, wo es steht, rund um die Uhr in Bereitschaft. Ja, und das bei jeder Havarie in unserem Leben. Ja, die sind auch rund um die Uhr in Bereitschaft. Aber die können unsere Probleme oft nicht lösen. Und Psalm 120 bestätigt uns das. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er ging nicht dran. Ja, so steht es dann nämlich nicht, sondern er erhörte mich. Wenn wir ihn also anrufen, dann geht er auf jeden Fall dran. Er erhört uns zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und da kommt keine Bandansage. Hier ist der Anschluss von Gott, bitte ruft Montagmorgen um 8 wieder an, da habe ich Sprechzeit. Gibt's nicht. Gott gebraucht oft Umstände und Menschen, um uns von diesem Hoffen, ja, ich hoffe, dass das gut ausgeht, zum Handeln zu bewegen. Sind wir auch so Macher in solchen Situationen? Ist unser persönliches Havariemanagement auch ein Hinweis, dass wir als Christen anders handeln? Wie reagieren wir in Notsituationen, bei Unfällen oder bei Krankheit? Ja, wir haben es heute Morgen gehört. Ich kenne sie jetzt nicht, aber wie reagiert man da, wenn man auf einmal, wenn das Kind viel zu früh kommt und man vielleicht Angst haben muss, dass es weiter behandelt werden muss? Wie geht man jetzt mit der Situation um? Wir schauen uns nochmal Josef an. Sein Handeln und sein Umgang mit dieser Situation, ja, der ist bis nach Kanaan durchgedrungen. Und das ist schon ein krasses Lebenszeugnis. Er verkauft als Sklave, saß jahrelang im Knast und steigt dann zum Vizepräsidenten von Ägypten auf. Das ist schon ein ganz spannender Werdegang. Sein Leben und seine Überzeugung, die blieben nicht ungesehen. Und Josef hat das Vertrauen ganz auf Gott gesetzt. Und das hat ihn zu diesem Handeln gebracht. Und er hat diese 7 fetten Jahre genutzt, um zu handeln für die Zukunft. Wie er das gemacht hat, haben wir auch gelesen Ja, das Land trug in den 7 Jahren reichen Überfluss und er sammelte allen Ertrag der 7 Jahre, die im Land Ägypten waren. Ja, er schaffte Nahrungsmittel in die Städte, den Ertrag von den umliegenden Feldern in die Städte gebracht. Besteht für uns heute nicht eigentlich auch Handlungsbedarf? Und wir können noch mal eine Stelle aus dem Neuen Testament aufschlagen, 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 2. Da ist auch die Rede von einer geistlichen Hungersnot. 2. Petrus 2, die ersten 3 Verse. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Und in genau so einer Zeit leben wir doch heute eigentlich. Und genau deswegen ist unser Zeugnis heute auch so wichtig. Setzen wir andere Menschen in Bewegung Richtung Gott? Jakobs Familie musste auch handeln. Und er kam in Bewegung. Am Anfang vielleicht so ein bisschen schleppend, weil sie nicht so genau wussten, was sie jetzt machen sollen. Aber die Notlage, in der sie sich befanden, hat sie alle zum Handeln bewegt. Und Jakob musste auch etwas lernen in dieser Situation. Und zwar loslassen. Erst von den 10 älteren Söhnen und dann am Schluss musste er auch noch den Jüngsten, ja, den Kurzen, den musste er auch noch loslassen. Und später, als seine Söhne zurückkamen, setzte Jakob sich auch selbst in Bewegung. Jakob und seine Familie haben Segen erfahren. Denn auch mitten in so einer Notlage, wenn man so richtig havariert ist, so richtig auf Grund gelaufen ist, dann kann immer noch Segen entstehen. Und deswegen auch mein 3. und 3. Punkt, gesegnetes Management. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie passt das in eine Predigt? Aber es wird gleich deutlich. Josef wurde in dieser Zeit gebraucht, um andere Menschen um sich herum zu versorgen und für sie zu sorgen. Und wir haben das schon gelesen, als das ganze Land Ägypten Hunger litt und zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: Geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Er wurde vom Sklaven zum Befehlshaber über ganz Ägypten. Ja, nur der Pharao selbst, der war nochmal so eine Stufe über ihm. Hier in Ägypten ist dann ja nochmal eine neue Katastrophe entstanden. Dieser Becher im Gepäck vom jüngsten Bruder Benjamin. Wir wissen ja, das war nicht sein eigener. Und das schlägt dann nochmal erneut nochmal sehr hohe Wellen. Wie genau, kann man nochmal nachlesen in Kapitel 44. Machen wir jetzt aber nicht. Aber in dieser Zeit passiert etwas mit seinen Brüdern. Ja, sie wachsen zusammen. Und Gott machte aus dieser Notlage etwas Gutes. Er gebraucht also die Situation, um etwas zu verändern. Und Zeiten von Notlagen und Krisen beinhalten immer auch Chancen. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich herausgefunden, dass in der chinesischen Schrift, also ich habe es nur gelesen, ich kann es nicht bestätigen, für die Wörter Krise und Chance das gleiche Zeichen existiert. Also Krise und Chance haben das gleiche gemeinsame Schriftzeichen. Fand ich schon interessant, so wenn man darüber nachdenkt. Krise, Chance hat eigentlich ja nicht viel miteinander zu tun. Und in die haben dafür das gleiche Schriftzeichen und man muss dann wahrscheinlich aus dem Kontext herausfinden, was gemeint ist. Aber diese Weitsicht zu haben, dass Krise und Chance immer miteinander einhergehen, das ist gar nicht so einfach. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und nicht nur auf uns und sagen, oh, mir geht es ja wieder so schlecht und ich bin so arm dran, erst dann können wir eigentlich auch Römer 8, 28 richtig verstehen. Ja, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Aus diesem verborgenen Becher wurde ein Segen für ganz Israel. Und durch diesen Becher konnte Josef seine Brüder prüfen. Und daraufhin hat er sich zu erkennen gegeben. Und in 1. Mose 45 steht es schön erklärt, was er zu ihnen sagt. 1. Mose 45, Vers 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern. Um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Ja, er hat trotz dieser Notlage diese ganz persönliche Führung Gottes erlebt, diese ganz klare Führung, was zu tun ist. Und nur so konnte diese ganze Familie von Jakob gerettet werden. Und in Israel wurde aus dieser Familie ein Volk, ja, dieses große und starke Volk Israel. Sie wurden vom Pharao reich beschenkt. Gott hat die Fäden in der Hand und er hält seine Hand über das Volk Israel, auch wenn man gerade vielleicht meinen würde, dass es nicht so ist. Er wacht über Israel auch in dieser aktuellen Situation. Und genauso hält er seine Hand auch über mich und über dich, weil er uns liebt. Ganz einfach, weil er jeden von uns liebt. Die Geschichte von Josef zeigt uns, dass es dazugehört, im Leben schwierige Situationen und Notlagen zu erleben. Sie zeigt uns aber auch, dass damit eine Chance einhergeht. Und wenn wir mit diesen Notlagen richtig umgehen, wenn wir diese Notlagen richtig managen und mit diesem Blick auf Jesus, dann kann auch aus solchen Situationen Segen entstehen. Fass nochmal zusammen. Ja, diese große Hungersnot deckte den Irrtum auf, dass man sich selbst in so einer Notlage helfen kann. Also Notlage, Vorsicht, war mein erster Punkt. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, dass durch Josefs Zeugnis in dieser großen Notsituation diese ganze Familie zum Handeln bewegt wurde und nach Ägypten kam. Das war das zweite. Havarie, Zeit zu handeln. Und in Ägypten hat diese Familie dann Segen erfahren, als sie auf Grund gelaufen sind, als sie keine Nahrung mehr hatten. Wurde ihr Hunger, wurde ihre Not gestillt durch dieses Havariemanagement von diesem ehemaligen Sklaven Josef. Und das war das dritte gesegnetes Management. Und damit möchte ich uns Mut machen, dass wenn wir eine Notlage in unserem Leben zu bewältigen haben, wenn wir sie managen müssen, dass wir dann damit zu Jesus gehen. Weil er kann diese Situation in Segen umwandeln. Und wenn wir Gott unser ganzes Leben anvertrauen, in jeder Situation, weil er rund um die Uhr in Bereitschaft ist, dann kommt er ans Ziel mit jedem von uns. Ganz egal, wie groß die Not auch ist oder wie fest wir auf Grund gelangen.